Ja, zunächst danke ich ganz herzlich für die Einladung.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Komme immer wieder gerne hierher. Und dann habe ich zwei Vorbemerkungen. Es gilt heute, wie man in Synoden sagt, das gesprochene Wort. Das heißt, es gibt weder eine Präsentation noch ein Handout. Es ist also wie früher. Okay? Das heißt, gefragt ist Konzentration. Oh, danke. Oh. Normal wird man da auspfiffen, wenn man nichts mitbringt. Aber vielen Dank. Also das ist dann heute Nachmittag anders. Da gibt es ein Handout. Und für diejenigen, die morgen dabei sind, ich habe auch die Einführung in den Hebräerbrief, da gibt es auch ein Handout. Aber heute Nachmittag, wie Schwester Friederike sagte, das ist ja ein bisschen eine Mischung zwischen Bibelstunde und Bibelkurs. Ja? Und darauf habe ich mich auch ein bisschen eingestellt, auf diese Mischung. Und bei Predigten und Bibelstunden gibt es bei mir in der Regel noch kein Handout oder eine Präsentation. Ich bin ein Old Ager. Also einer aus dem letzten Jahrtausend. Also das ist die Sorte Mensch, die ausstirbt. Ja. So, das Zweite, was ich anmerken wollte. Nein, ich habe schon alles gesagt, was ich anmerken will. Na, kann ich anfangen. Und ich beginne mit einem Gebet. Lieber Jesus, das haben wir eben gesungen, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und deshalb lesen wir dein Wort, deshalb hören wir auf dein Wort, deshalb legen wir es aus. Und wir bitten dich, dass du uns dabei leitest, dass nicht unsere eigenen Gedanken bestimmend sind, sondern wirklich das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, der Judasbrief, hier noch nie in einer Bibelstunde ausgelegt, also seit 500 Jahren hier nie ausgelegt. Und ich gehe davon aus, dass er auch vielen unter uns, unter Ihnen fremd ist. Es ist also keiner der bekannten Briefe, obwohl er sehr kurz ist. Er hat nur ein Kapitel. Eigentlich, mir sind die kurzen biblischen Bücher sehr sympathisch. Weil da ist man bibelkundlich relativ schnell fertig. Ja, die sind leicht zu lesen, leicht zu lernen gegenüber den langen mit über 60 Kapiteln. Gut, es gibt ja nur einen. Aber also ein kurzer Brief, aber wie gesagt, relativ unbekannt. Es gibt ja, was im Bekanntheitsgrad anbetrifft, so eine gewisse Briefhierarchie. Und da stehen die Paulusbriefe oder einige Paulusbriefe ganz oben. Auch nicht alle Paulusbriefe sind gleich bekannt. Ich sage jetzt mal im Durchschnitt. Ja, im Durchschnitt in der Gemeinde sind auch nicht alle Paulusbriefe gleich bekannt. Und dann gerade bei den, in der Überschrift steht ja allgemeinen Briefen. Heute Nachmittag werden Sie meine Überschrift sehen, allgemeine oder der Fachbegriff katholische Briefe. Was mit der katholischen Kirche nichts zu tun hat, sondern katholisch leitet sich ab von dem griechischen Wort katholengen. Also nur katholen, katholisch. Und katholengen heißt über die ganze Erde. Und das hat damit zu tun, dass gerade die katholischen Briefe mit wenigen Ausnahmen keinen konkreten Adressaten haben. Also die meisten Paulusbriefe haben ja Rom, Korinth, Ephesus und so. Der einzige Gebietsbrief von den Paulusbriefen ist der Galaterbrief. Und das ist jetzt typisch für diese allgemeinen oder katholischen Briefe, dass sie keinen konkreten Absender haben, Adressaten, Entschuldigung, mit wenigen Ausnahmen. Das machen wir heute am Spätnachmittag noch etwas genauer. So, jetzt zunächst Judasbrief, ein Kapitel. Ich stelle die Gliederung vor, das mache ich ganz schnell und Sie merken sich's einfach, okay? können wir uns so einigen. Jawohl. Vers 1 und 2, der Briefeingang, sehr typischer Eingang für Briefe. Wir haben es wirklich mit einem Brief zu tun, wie ja die große Mehrheit des Neuen Testaments aus Briefen besteht. Auch formal wird deutlich, dass es ein Brief ist. Und dann kommt in Vers 3 in einem Vers das Anliegen, das Judas hat. Und dann kommt der Hauptteil, die Verse 4 bis 16. Hier haben wir nun das Thema, das ihn beschäftigt und das er ausführlich ausführt. Und vielleicht ist es auch dieses Thema, dass der Judasbrief nicht so sehr bekannt ist. Ich sage jetzt gleich das Thema, es ist die Warnung vor Irrlehre. Und das wird an ganz vielen Beispielen einfach aufgelistet und ausgeführt und verbunden mit der Warnung vor Irrlehre die Aussage, dass die Irrlehrer ein Gericht erleiden. Also Irrlehre und Gericht, das ist das Hauptthema. Ein anderes Thema hat der gute Judas eigentlich nicht. Auch vielleicht ein bisschen ermüdend, weil das, ja. Dann kommt eine zusammenfassende Ermahnung am Schluss, die Verse 17 bis 23 und dann Vers 24 und 25. Der Briefschluss, es wurde schon darauf hingewiesen. Ich nehme jetzt diese Teile hintereinander durch. Ich lese jetzt nicht den ganzen Judasbrief, sondern immer die Teile, die ich besprechen werde. So, also früher, wenn ich zum Metzger ging und Wurst kaufte, im Auftrag meiner Mutter hieß es immer am Stück oder geschnitten. Und wir machen jetzt den Text geschnitten und jeder am Stück. Ja? Also, und das heißt, ich beginne mit Vers 1 und 2. Der Briefeingang, typisch für die Briefe, ich habe schon gesagt. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Typisch für einen Brief, am Anfang steht der Name des Verfassers, eben Judas. Er bezeichnet sich als Bruder des Jakobus. Nun ist es so eine Sache, wenn man nur den Vornamen nennt. Denn Jakobus gab es mehrere und Judas gab es auch mehrere. Welcher Judas ist es jetzt? Das ist eigentlich bei den Auslegern umstritten. Da werden alle möglichen Hypothesen vertreten. Eine Zahl der Ausleger, ich schließe mich an, sagen, sehr wahrscheinlich geht es um den Bruder, um einen Bruder von Jesus. Bei Judas und bei Jakobus. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum schreibt er nicht Bruder von Jesus? Also wenn ich Bruder von Jesus gebe, ich hätte es schon geschrieben. Nicht? Weil, also das ist ja schon ein bisschen, ja. Vielleicht ist es wirklich ein Zeichen der Demut. Ich kann es nicht sagen, was es ist, es ist eine Interpretation, aber es könnte sein. Also Judas und Jakobus, sehr wahrscheinlich Herrenbrüder. Nun erfahren wir, ich habe vorher gesagt, allgemeine Briefe, katholische Briefe. Wir haben bei den meisten dieser Briefe keine konkreten Adressaten. Auch hier nicht. Das müssen wir einfach so stehen lassen, deshalb eben auch diese Bezeichnung als katholische Briefe. Er bezeichnet sich weiter als Knecht Jesu Christi. Die Bezeichnung als Knecht haben wir mehrmals, haben wir auch bei Paulus und an anderer Stelle. Und dazu muss man sagen, das leitet sich ab aus dem Hebräischen. Nicht? Also die neutestamentlichen Briefe haben wir ja im Original, in der griechischen Vorlage, aber es geht zurück auf ein hebräisches Verständnis. Überhaupt sind gerade die katholischen Briefe sehr stark alttestamentlich getränkt. Also ganz stark dann der Hebräerbrief, am stärksten der Hebräerbrief. Und dieser Begriff geht zurück auf hebräische Texte. Und im Hebräischen hat der Begriff Knecht eine ganz große Bedeutungsbreite. Das ist gerade bei vielen hebräischen Worten so, viel stärker als im Griechischen, Lateinischen, unserer Sprache, dass Begriff vor allem Hauptworte, Nomen, eine große Bedeutungsbreite haben. Und dann muss man sich als Übersetzer und Ausleger entscheiden, was ist jetzt gemeint. Die Bedeutungsbreite des hebräischen Begriffs Knecht geht von Sklave, und das ist sozial, natürlich, gesellschaftlich das absolut Niederste, ein Sklave. Ein Sklave im Altertum ist nicht Mensch, sondern Ware. Ein Sklave im Altertum hat keine Rechte. Bedeutungsbreite von dieser niedersten sozialen Stellung bis ganz hoch, zweiter unterm Chef. Also Prokurist, ja. Der stellvertretende Bundeskanzler, den würde man hebräisch als Knecht bezeichnen. Sagen Sie ihm das bitte nicht. Und wenn Sie es ihm sagen, sagen Sie es bitte nicht, dass Sie es von mir haben. Okay? Also, unglaublich, und das ist natürlich für die Auslegung, was ist jetzt gemeint? Ja? Zum Beispiel Altes Testament bei Jesaja, der Gottesknecht. Der Gottesknecht ist der Stellvertreter Gottes. Nicht in der Auslegung sagen wir dann, erfüllt in Jesus. Der Sohn Gottes ist der Gottesknecht. Und das ist ja keine sozial niedere Stellung. Hier, wenn ich es recht sage, die Apostel oder hier, Judas war nicht Apostel, kommen wir heute Nachmittag, möchte ich den Apostelbegriff erklären, ist es ein Ehrentitel. Also nicht Judas, ein Sklave Jesu Christi, sondern gewürdigt, Knecht Jesu zu sein. Ein Würdetitel. So auch bei Paulus, wenn er das schreibt. Allerdings gehört zum Knecht noch etwas dazu, und das ist der Gehorsam. Ein Knecht hat dem Herrn gehorsam zu sein. Und wenn Sie nochmal einen Knecht im AT wollen, Josef in Ägypten unterm Pharao, das ist Knecht. Also die Würdestellung eines Knechtes. So, jetzt kennzeichnet er die Adressaten, aber das tut er sehr allgemein. Er schreibt an die Berufenen, wo auch immer, also an Menschen, die zum Glauben berufen sind. Das ist ein Kennzeichen des Glaubens, dass man berufen ist, gerufen ist, weil man das Evangelium hört mit der Einladung zum Glauben, berufen, gerufen. Und dann geliebt, Berufene, geliebt in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Und hier mit der letzten Formulierung schimmert schon das Anliegen des Briefes durch. Bewahrt für Jesus Christus. Sprich, nicht in die Irrlehre hineinfallen. Die Irrlehre, die von Jakobus unglaublich scharf thematisiert und in ihrer Folge ausgeführt wird. Also bewahrt für Jesus Christus. Und wenn wir hier haben, die Übersetzung bewahrt für, dann haben wir natürlich schon eine endzeitliche Dimension. Ich habe ja vorher angesprochen, die zwei Hauptthemen sind Warnung vor Irrlehre und Gericht. Wenn man bewahrt ist für Jesus Christus, wird man bewahrt zur Rettung, eben nicht für das Gericht. Und das hat zu tun mit dem Glauben, beziehungsweise negativ formuliert, eben mit der Irrlehre. Und dann haben wir noch ein typisches Wort, einen Wunsch, das haben wir auch in fast allen Briefen. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Wir hatten ja schon oben die Beschreibung der Gemeinde, die Adressaten, geliebt, Geliebte. Und jetzt noch einmal, Gott gebe euch Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Barmherzigkeit auch wiederum im Blick auf dieses Thema. Nicht Barmherzigkeit, dass sich Gott so über die Angeschriebenen erbarmt. Das kommt dann am Schluss auch noch einmal. dass sie im rechten Glauben bewahrt werden. So, jetzt haben wir zwei Verse und fast Halbzeit. Keine Sorge, 5:03 sind wir fertig. Vers 3, das Anliegen. Nur in einem Vers, sehr kurz markiert, ihr Lieben, übrigens auch eine häufige Anrede, vor allem auch in diesen Briefen, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Ein paar grundsätzliche Dinge stecken in diesem einen Vers. Ich schließe daraus, der Judas hatte ursprünglich einen anderen Plan. Er wollte schreiben über das Heil. Den Begriff Heil kann man auch übersetzen mit Rettung. Kern des Evangeliums, wie werden wir gerettet durch den Glauben an Jesus Christus? Darüber wollte er schreiben, also positiv. Aber jetzt durch die Umstände ist das Hauptthema ein anderes. Natürlich dient es funktional demselben Ziel, denn die Ermahnung vor der Irrlehre dient gleichzeitig der Unterstreichung des Heils, der Botschaft vom Heil, dem Evangelium. Jetzt aber heißt es hier, euch in meinem Brief zu ermahnen. Das kommt dann nachher der lange Hauptteil. Was bedeutet das gleichzeitig, dass ihr für den Glauben kämpft? Glaube als Kampf. Ich weiß nicht, wie sympathisch Ihnen das ist. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt fast gefragt, wer unter Ihnen Irene heißt. Irene. Nein, Sie müssen sich nicht melden. Können sich nur Frauen melden, ja. Nach wie vor noch. Irene heißt die Friedliche. Irene, griechisch, heißt Frieden. Ja, schöner Name, oder? Ja, viel schöner wie Hartmut, aber das ist jetzt kein Thema. Es gibt ja mal gerade unter vielen Christen ganz arg friedliebende Leute. Verstehen Sie mich recht, ist nicht schlecht. Aber auch eine Angst oder will man nicht Auseinandersetzung. Der Judasbrief zeigt uns, wenn wir ihn ernst nehmen, auch ernst nehmen als ein Teil des Neuen Testaments und als Wort Gottes, es geht im Glauben und in der Kirche nicht ohne Kampf. Ich glaube, dass ich von meinem Naturell her auch ein friedliebender Mensch bin und von daher könnte ich Irenus heißen, das wäre die männliche Form. Aber man muss lernen, ich habe auch in meiner beruflichen Station gelernt, es geht in der Kirche nicht ohne Kampf. Und dieser Kampf ist ein Ringen um die Inhalte des Glaubens. Dieser Kampf ist ein Ringen um das Evangelium. Und das ist uns nicht erspart. Eine andere Frage ist, wie man das macht. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich rede nur über das. Und Judas schreibt, dass ihr mit uns kämpft. Der Kampf, das Ringen um das Evangelium, das Ringen um die reine Lehre. Das ist Aufgabe, die gestellt ist und ich sage an dieser Stelle gleich, es ist vor allem eine Aufgabe, die Menschen in Leitungspositionen haben. Wer in eine Leitungsposition geht und das nicht will oder nicht bereit ist dafür, dieser Kampf um die Lehre des Evangeliums, der soll es bleiben lassen. Es geht nicht anders. Da muss man sich positionieren und das braucht's. Und das zeigt mit ein Gang durch die Kirchengeschichte, dass es nicht anders geht. Und der Judasbrief zeigt von Anfang an, nicht der Judasbrief ist vermutlich geschrieben vor 70, 40 Jahre nach Jesu Tod und Himmelfahrt, schon in dieser ersten Phase, Paulusbriefe, der Erstkorintherbrief und der Galaterbrief sind zwei ganz heftige Kampfbriefe um das reine Evangelium. Und ohne geht es nicht. Dass er für den Glauben kämpft. Und jetzt ist die Frage, auf welcher Grundlage der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Die Frage ist, was ist die Grundlage für diese Auseinandersetzung? Es ist die Basis des Glaubens, das Fundament. Und das lege nicht wir fest. Das ist ja mir ein bisschen ein Dilemma der Theologie, dass jeder Theologe meint, er müsste was Neues erfinden. Nicht? Das geht nicht. Müssen wir nicht. Sondern wir stehen auf der Basis, auf der Grundlage des Evangeliums. Vergangenen Sonntag habe ich gepredigt über das Wort aus 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben beständig in dem, was jedem Prediger eingefallen ist. In der Lehre der Apostel. Und die Apostel sind diejenigen, die von Jesus gelehrt haben. Da haben wir eine Tradition, Jesus und dann die Apostel. Und das ist das Fundament. Und da haben wir nichts Neues zu erfinden. Inhaltlich ist die Kirche, nein, sie sollte es sein, altmodisch. Inhaltlich, bitte nicht formal, aber inhaltlich. Der Überlieferung, die Treue zur Überlieferung, das haben wir dann hinten in Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln. Erinnert euch der Worte, die gesagt sind von den Aposteln. Das ist die Grundlage für die Kirche. So, jetzt kommt der Mittelteil oder der Hauptteil, Vers 4 bis 16. Ich lese die einzelnen Teile kurz vor und sage da jeweils kurz etwas dazu. Das kann ich nicht allzu ausführlich machen. Vers 4, erstes Beispiel. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Der konkrete Hintergrund wird hier nur angedeutet. Ich möchte zunächst etwas sagen zum Begriff des Gottlosen. Der Gottlose ist in der Bibel nicht der Atheist, weder im Athe noch im Enthe. Der Gottlose kann sehr gläubig sein, beziehungsweise sehr gläubig sich äußern. Das Problem ist, er hält sich nicht an Gottes Wort. Es ist ein praktischer Atheismus, kein theoretischer Atheismus, so wie man das unterscheidet. Also theoretischer Atheismus ist, wenn man sagt, es gibt keinen Gott. Praktischer Atheismus ist, wenn man sich in seinem Lebensvollzug nicht an das Wort Gottes hält. Diese Gegenüberstellung Gottloser und Gerechte haben wir ganz grundlegend im Psalm 1. Da kann man das noch einmal studieren. Jetzt aber, was wird hier inhaltlich ausgesagt? Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung. Wie kann man das verstehen? Ich denke, es ist folgendes gemeint. Sie sagen, es ist eine Gruppe, die sagt, egal wie wir leben, Gott ist immer gnädig. Das haben wir schon verschieden, auch im 1. Korintherbrief. Da wird eine Gruppe in der Gemeinde zitiert, die sagt, es ist alles erlaubt. Und dann antwortet Paulus, aber es nützt nicht alles. Ja? Also, und im Römerbrief, da gab es wohl eine Gruppe, die sagt, wenn wir mehr sündigen, dann kann ja Gott noch gnädiger sein. Also nicht positiv für die Gnade, wenn wir richtig sündigen, nicht? Dann muss Gott, da hat er was zu tun mit Vergebung. Und das ist ja sein Geschäft. Und das ist einfach falsch. Auf die Gnade sündigen ist falsch. Und dann fallen die ethischen Dämme. Dann ist alles erlaubt. Egal, was man tut. So, und dann das andere. Also das erste, das war diese Gnade statt Ethik, Gnade über allem. Und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Es könnte sein, dass dahinter steht, dass die Gottessohnschaft Jesu abgelehnt wird. Ich gehe nicht so weit zu sagen, das könnte ein jüdischer Hintergrund sein. Das war eine Auseinandersetzung innerhalb der Christenheit am Anfang zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Das ist jetzt sehr grob dargestellt, denn die Juden kamen von ihrem strengen Monotheismus her. Nicht also Jesus ganz hoch geschätzt, aber nicht Gott. Ich vermute, dass das dahinter steht und das auch deshalb, es ist eine Lehre, die sich durch die Kirche hindurchzieht. Ich hatte während meiner Amtszeit als Vorsitzender des LGV in mehreren Regionen mit solchen Einflüssen zu tun. Nicht Jesus, ganz, ganz wertvoller Mensch, erstes Geschöpf, aber nicht Gott. Und dagegen steht das Bekenntnis der Kirche zum dreieinigen Gott. Beispiel 2, Vers 5. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr das alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk, das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Jetzt sind wir beim Thema Gericht. Ist Gott auch ein richtender Gott? Oder ist er nur der liebende Gott? Und auch das ist eine Lehre, die wir nun immer wieder hören. Nicht, Gott ist kein Richter, es gibt kein Gericht. Gott ist nur Liebe und alles ist okay. Meines Erachtens ist es ganz eindeutig, dass das die Bibel nicht sagt und es lehrt schon das Alte Testament, nämlich dass eben Israel, wenn es von Gott abtrünnig war, auch entsprechend Gericht schon in der Geschichte erleben und schmerzlich erleiden musste. Vers 6, das Beispiel der gefallenen Engel. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in Finsternis. Also die Lehre, dass es einen Fall Satans gab, da gehe ich auf die Details nicht ein, das ist auch nicht ganz einfach. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen darüber. Was mir wichtig ist, das Gericht, das noch aussteht. Am Ende der Zeit, das jüngste Gericht. Übrigens, das Gericht ist auch ein größeres Thema, das unterschiedliche Facetten hat. Eine Facette der Lehre über das Gericht ist eben das jüngste Gericht, wenn die gesamte Menschheit sich vor Gott verantworten muss und wenn dann alle Bücher, die geschrieben sind, über die Menschen aufgetan werden, wie es die Offenbarung am Ende sehr ausführlich schildert. Hier relativ kurz. Vers 7. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiten die Pein des ewigen Feuers. Wieder haben wir eine Verbindung von Ethik, also Verhalten, Sodom und Gomorra, und eben dem Aspekt des Gerichts. Wir merken, wie sich die Frage der Irrlehre und das Gericht hier bei Judas verbinden. Jetzt kommt ein etwas größerer Abschnitt, Vers 8 bis 13, Beispiel 5. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Bileam um Gewinnswillen und kommen um in dem Aufruhr Korachs. Sie sind Schandflecken für euren Liebesmahle, preisen ohne Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigenen Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Also ist jetzt ein ausführlicherer Abschnitt. Ich möchte nur auf einen Aspekt eingehen. Nämlich, es ist hier die Rede vom Erzengel Michael. Also das ist ja kein No-Name. Das ist ja jemand in der göttlichen Hierarchie der unsichtbaren Welt. Und er stritt mit dem Teufel und überlässt das letzte Urteil Gott. Da lesen wir, mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen. Wer entscheidet im letzten Gericht? Darf man fragen, wäre ich da als Richter dabei? Ja. Zu was müsste uns das leiten, dass wir hier ganz vorsichtig sind mit unserem Urteilen? Es ist ein ganz schmaler Grat. Es gehört zum Auftrag von Leitung, ja, Lehre zu beurteilen. Müssen wir auch die Lehrer beurteilen oder nur die Lehre? Es fällt mir manchmal schwer zu sagen, aber was ich in meiner letzten Amtszeit erlebt habe an Vorwürfen gegenüber meiner Person, ich kann das teilweise nicht zitieren, Sie wären erschrocken. Also ich wurde schon mehrmals in die Hölle verfrachtet. Das hatte einen Vorteil, ich wusste dann, wo ich die Ewigkeit verbringe. Erst jüngst wieder, hat jemand einen Abschnitt in einem Buch von mir gelesen und mir dann geschrieben, wenn ich meine Meinung nicht ändere, dann ist, da hat über mich das jüngste Gericht vollzogen. Dass sie sich nicht täuschen, das ficht mich nicht an. Nicht mehr. Aber ich halte es für ganz schwierig, wie das unter anderem auch teilweise unter uns Christen geschieht. Ich habe mal einen Anruf bekommen, da hat sich jemand 15 Minuten lang über mich ausgelassen. Ich habe dann den Hörer das Telefon ein bisschen einen Meter weggelegt. Ja, dann konnte ich an meiner Predigt weiterarbeiten. Ich habe nur einen Satz gesagt als Antwort, dann war ich fertig. Ich habe zu ihm gesagt, steht in Ihrer Bibel Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Damit war ich fertig, dann habe ich aufgelegt. Wie gehen wir miteinander um? Ganz schmaler Grat, weil wir müssen Lehrentscheidungen treffen. Das lehrt mich Judas. Es geht nicht anders. Es geht nicht alles in der Kirche. Es geht nicht alles dort, wo ich Verantwortung habe. Aber ich lerne hier, das jüngste Gericht hat Gott selber, nicht wir. Das ist die Botschaft dieses Abschnitts. Und dann noch ein letztes Beispiel 6. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihrer gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Diese murren und haben mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Da haben wir eigentlich nichts mehr Neues. Ich denke nur, Judas, der fügt hier wirklich viele Beispiele zusammen. Hier beruft er sich auf eine nicht alttestamentliche Schrift. Es gibt ja viele, viele weitere Schriften, die sogenannten Apokryphen, da ist aber Henoch auch nicht dabei. Man nennt es dann die sogenannten Pseudepigraphen, ganz viele Schriften. Indem Judas daraus zitiert, wird Henoch nicht zu einem Teil des Alten Testaments. Nicht, das machen wir ja auch gelegentlich in der Verkündigung, dass wir etwas zitieren, was jetzt kein biblischer Text ist. Um was es geht, ist genau dasselbe, was er bisher gesagt hat. Es geht um ein Leben, das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und das wird als gottlos bezeichnet. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Ich habe vorher gesagt, gottlos in der Bibel ist nicht Atheist, sondern jemand, der im praktischen Lebensvollzug sich nicht am Wort Gottes orientiert. Und das kann dann ganz gut aussehen und ganz fromm klingen, ganz super, mega fromm, aber es stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Und das sind dann inhaltliche Fragen, nicht? Wir haben im Grunde hier zwei Schwerpunkte. Ich sage jetzt mit dem theologischen Fremdwort, wenn ich diesen Abschnitt richtig verstehe, kann man ihn zusammenfassen mit dem, was als Irrlehre markiert wird. Mit zwei Schwerpunkten ist die Christologie. Die Christologie fragt, wer ist Jesus Christus? Und die Kernaussage des Bekenntnisses ist, Jesus ist Gottes Sohn, Mensch gewordener Gottes Sohn. Und wenn das abgestritten wird, und der zweite Punkt ist Ethik. Und da gibt es häufig diese falsche Meinung nicht, der christliche Glaube bringt die große Freiheit und es gibt kein Gebot mehr. Ich habe im Urlaub ein Büchlein gelesen, meine Frau hat gesagt, wie kannst du sowas im Urlaub lesen? Ja, ich war auch zunehmend etwas. Also es hat für die Adrenalinförderung in meinem Stoffwechsel sehr positive Auswirkungen gehabt, dieses Büchlein. Da hat jemand erneut mit dem Hohelied begründet, das Recht zur freien Liebe. Heute könnte man sagen, kreuz und quer. Freie Liebe, mir Hohelied begründet, nicht? Ethik. Keine klaren ethischen Maßstäbe mehr. Natürlich nicht nur in der Sexualethik. So, Irrlehre als ein Schwerpunkt dieses Abschnitts und Gericht. Meines Erachtens bezeugt die Bibel ganz eindeutig, es gibt das Gericht. Natürlich, wenn wir Evangelium verkündigen, betonen wir zuerst die Gnade. Barmherzigkeit, Liebe, Gnade, absolut. Aber das andere kann man nicht verschweigen. Im Glaubensbekenntnis wird bekannt, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und da gibt es dann genügend auch biblische Texte dazu. Ich nenne hier die Endzeitgleichnisse, Matthäus 25, haben es alle mit dem Gericht zu tun, nicht die 10 Brautjungfern. 5 sind angenommen, 5 sind verworfen und so weiter. Ich denke an den Vers in 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dann natürlich Offenbarung 20, das große Weltgericht, wir bezeichnen es als jüngstes Gericht. Wir können diese Botschaft nicht verschweigen. Er kommt zum Weltgericht, der hat Paulus im Adventslied gedichtet. Er kommt zum Weltgericht, ist ein Aspekt. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Verkündigung, nicht das Erste. Sondern das ist ja Evangelium, dass wir aus dem Gericht herausgeliebt werden und dass Jesus stellvertretend von seinem Vater für uns gerichtet wird. So, die Schlussermahnungen. Ihr aber, meine Lieben, also ab Vers 17, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen großen, gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbeut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln, andere reißt aus dem Feuer und rettet sie, andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Also hier eine allgemeine Schlussermahnung. Ich betone noch einmal, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Was ist die Grundlage unseres Glaubens? Müssen wir das selber erfinden? Als Pfarrer, der ich sehr viele Verkündigungen hatte, predigte in Bibelstunden, war ich so dankbar, dass ich eine Vorgabe habe. Ich muss mir die Botschaft nicht überlegen. Ich muss nur die Formulierungen überlegen. Die Form, nicht den Inhalt. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir verkündigen nicht uns selbst. Große Erleichterung. Aber natürlich braucht es auch, hier sich einzuordnen in die Vorgabe der Lehre der Apostel. Wir erfinden nichts Neues. Wir haben das Evangelium, das seit 2000 Jahren das Gleiche ist. So, dann verweist hier Judas auf den Geist. Sie sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. An was zeigt sich der Geistbesitz? An der Übereinstimmung mit dem Evangelium. Der Geistbesitz zeigt sich am Glauben, nicht an Formen, wird ganz oft verwechselt. Der Geist zeigt sich am Glauben. Das macht Paulus in 1. Korinther 12 ganz deutlich. Wer sich zu Jesus als dem Herrn bekennt, der hat den Heiligen Geist. Ob er das in der Form enthusiastisch lebt oder etwa schwäbisch unterkühlt, muss ja nicht gefroren sein. Aber die Geistfrage entscheidet sich nicht an Formen, sondern am Glauben an Jesus Christus. Erbaut euch auf euren alleinigen Glauben und betet im Heiligen Geist, das ist jetzt die Aufforderung. Was ist das Fundament? Das wird hier vorgegeben. So, und dann hat er doch noch eine Einladung der Judas am Ende dieses Abschnitts. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Also nicht einfach eine Abkehr von denen, die, ich sage es mal so, im Glauben in Irrtümern leben, sondern ein Anliegen, ihnen zu helfen und sie zu retten. Schlussgruß. Vers 24 und 25, ähnlich wie in anderen Briefen. Die Schlussgrüße sind ja zum Teil unglaublich ausführlich bei Paulus, manchmal ein ganzes Kapitel im Römerbrief, Römer 16. Hier ist etwas kurz. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Eine Schlussdoxologie, ein Schlusslob gegenüber dem Herrn, gegenüber Jesus Christus, hier noch einmal beschrieben, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, Retter. Sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät. Ein Schlusslob. Und hier noch einmal abschließend die Einladung zum Glauben an diesem Herrn. Und der kann euch bewahren. Aber dass auch das klar ist, natürlich, es ist ja immer diese Mischung. Ich liebe die Mönchsregel, bete und arbeite. Und sage dann oft andere Varianten, bete und denke. Bete und diskutiere. Bete und entscheidet. Aber das eine, das Eigentliche können wir nicht selber tun. Dass wir im Glauben bewahrt werden, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Zweifeln, bei allen Anfechtungen, bei allen Widersprüchen, dass wir im Glauben bewahrt werden, ist zuerst ein Geschenk Gottes. Und dann kommt das Zweite, dass ich mich drum bemühe. Also bete und arbeite. Bete, vertraue Gott, bitte um Bewahrung und aber arbeite an der Lehre und am Fundament. Beides gehört zusammen. Und so ist dieses Wort im Grunde ein Segenswort, denn bewahren ist ein Hauptwort des Segens. Im aaronitischen Segen ist bewahren das zweite Wort. Der Herr segne dich und behüte dich. Man kann auch übersetzen, bewahre dich. Das ist also ein Segenswort. Das Entscheidende können wir nicht tun, da bitten wir Gott, dass er es an uns und für uns tut. Amen. Ja, ich habe gerade ins Programm geguckt, ich habe 7 Minuten überzogen. Oh. Das ist fast wie beim Fußball heute, nicht? Die Verlängerung wird immer länger, 10 Minuten Nachspielzeit. Aber Elfmeterschießer gibt es nicht. Ich bete mit uns. Lieber Jesus, das ist im Grunde ein ernstes Wort, ein ernster Brief an uns, die Warnung vor der Irrlehre. Und da wollen wir nicht zuerst hochmütig über andere denken, sondern dich bitten, bewahre uns. Dich bitten, zeige uns, wo wir im Glauben falsch liegen, wo wir Dinge falsch sehen. Wir bitten dich, gib uns Klarheit in der Lehre über dich, wer du bist, lieber Herr Jesus, als der Sohn Gottes, der Gekreuzigte und Auferstandene, der Lebendige, der Wiederkommende. Gib uns auch Klarheit in ethischen Fragen. Was willst du, dass wir tun sollen? Wie soll unser Leben aussehen? Und dass wir auch ernst nehmen, dass du zum Gericht kommst und dass wir unser Leben zu verantworten haben. Herr, und für alle, die ja hier mitarbeiten müssen an solchen Lehrfragen, Lehrauseinandersetzungen, Lehrbildungen, bitten wir um deine Führung, um deine Weisung, um deine Bewahrung. Für uns bitten wir wirklich, dass du uns segnest. Amen.
Gerade gestern hat sich eine Schwester das Lied gewünscht in unserem Buch Nummer 257. Ich habe nun den Grund gefunden. Davon singen wir jetzt die ersten 3 Strophen und die letzte. Wir danken ganz, ganz herzlich für diese Vergewisserung. Nummer 257, die Strophen 1 bis 3 und 9. 202, 5, 7. Und wir danken sehr und merken, jetzt haben wir in der relativ kurzen Bibelstunde ein ganzes biblisches Buch durchgenommen. Morgen kommt der Hebräerbrief dran. und nachher, jetzt um 17 Uhr nach Kaffee und Pause, die Einführung in die, ein Überblick über die Briefe des Neuen Testaments. Aber jetzt mit diesem Lied ein herzliches Danke. 257, 1 bis 3 und 9.
Wir schließen ab und bitten Gott um seinen Segen und dazu erheben wir uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.